Gastro Survival Passionistas.
Dein Podcast zum Überleben in der Gastronomie. Meinungen, Geschichten und Wahnwitz aus der Gastroszene. Für euch, ihr Helden am Herd, Foodies, Hotelmaniacs oder Genussmenschen. Ralf Boos und Paddy Zipper im Talk mit den Trendsettern, Küchengöttern und Genießern der Republik. Direkt krass und Ehrenwort mit einer Menge Spaß für euch und für uns. Ganz zauberhaft, dass du dir Zeit nimmst. Oh Baby, es ist schon 2021. Lieber Ralf, gut angekommen. Frohes Neues, sagt man das noch?
Ja, also ich glaube, bis zum 6. Januar muss man sagen, danach bis Ende Januar ist es mehr so eine freiwillige Peinlichkeit. Da kann man es sagen, aber muss man nicht mehr. Oh, dann ist man aus dieser Verpflichtung heraus.
Aber ich habe mich heute vorbereitet. Ich habe nämlich heute ein Sherryglas hier und ich habe, oder ein Portweinglas sozusagen. Und ich habe mir vorgenommen, zu Ehren unseres Gastes, den wir heute haben, mich dementsprechend vorzubereiten. Das heißt also, ich wollte eigentlich einen Cockburn 2011 heute trinken, aber wohl festgestellt, dass die Flasche, die ich hatte, irgend so ein Depp in den Rotkohl gekippt hat. Deswegen habe ich nur noch so ganz kleine hier. Das heißt also so Grams, 10 Jahre oder ein Whiteport. Und ich fange erstmal mit Whiteport an und du kannst dann erklären, wer denn unser Gast ist. Ich war genauso entsetzt, Johannes.
Also gut, also unser Gast ist ein Johannes.
Ja, oh, Entschuldigung.
Das ist ein Reload. Das heißt, es ist ein Johannes, der schon mal in unserem Podcast war. Und ich kann mich dafür nur tausendmal entschuldigen. Ich habe den ersten Podcast mit Johannes insofern ein bisschen versemmelt, dass ich die Technik nicht voreinander gekriegt habe und wir das Ding hinterher mit einem Handy aufgenommen haben. Und es war ein unfassbar interessanter Podcast im Söhringhof auf Sylt. Mit einer wunderschönen Fotostrecke hinterher, mit der fantastischen Aussicht des Söhringhof, aber mit einer miserablen Tonqualität. Und deswegen freue ich mich, dass wir zum Reload ein dickes, fettes Mikrofon auf dem Tisch stehen haben und heute hoffentlich von vorne bis hinten gut verständlich sind. Ich begrüße ganz herzlich einen meiner liebsten Freunde, Gastgeber und Gastronomen hier von der wunderbaren Insel Sylt. Das ist niemand Geringeres als der legendäre Johannes King.
Ja, unglaublich, ey. Ralf, vielen lieben Dank. Jawohl, willkommen im neuen Jahr. Ja,
Dankeschön. Ich kann mich dem nahtlos anschließen. Also ich bin ja auch ein großer Fan von Johannes und beobachte mal ganz genau, was ihr da oben so treibt auf der Insel. Und das ist auch heute so ein bisschen so ein Thema, wie kommt man auf so einer Insel durch das ganze Thema mit Corona und Co. Insbesondere, wenn man halt so ein wirklich großes Hotel noch hinten dran hat. Aber da wollen wir heute ein bisschen drüber reden. Aber erstmal die Frage, bist du denn gut angekommen, Johannes?
Ja, sehr gut angekommen. Arbeitsreich, nicht so arbeitsreich wie sonst. Also es ist ein bisschen mehr Zeit geblieben, Corona-bedingt. Aber wir haben trotzdem gut gearbeitet. Und das neue Jahr hat gut angefangen. Und ich bin sehr optimistisch für 2021. 2020, das sitzt mir noch lange im Nacken. Muss ich ehrlich gestehen, aus völlig unterschiedlichen Gründen. Aber 2021, ich glaube, wir kommen da gut raus. Das eine ist das Geschäftliche, das andere dann immer auch das Private, das Gesundheitliche und. Ich freue mich sehr auf 21 und die Geschütze sind geladen, feuerfrei.
Du siehst auch sehr sportlich aus, muss ich sagen. Also ja. Hast du da irgendwie noch so eine Detox-Kur zwischendurch gemacht oder war es die Aufregung?
Nee, es ist so, dass ich vor 2 Jahren angefangen war, dass ich ein bisschen anders esse. Also ich trinke noch genauso viel Wein wie vorher, auch Portwein und so. Ja. Ich esse ein bisschen gesitterter. In der Gastronomie, wir haben da alle so eine Essenskrankheit. Wir futtern immer zwischendurch, alles im Stehen und dann noch spät nachts. Ja, wenn man das ein bisschen in den Griff kriegt, muss man gar nicht so viel tun. Ein bisschen mehr Sport, ja, habe ich gemacht. Ich mache auch mentales Training, das tut mir unglaublich gut. Das macht mir richtig Spaß, so Atemtraining und sowas. Und deswegen habe ich gar nicht das Gefühl, dass ich hungern muss oder fasten muss, sondern dass der Turbo gut läuft und dass die Verbrennung vor allem gut funktioniert.
Ja, das ist gut. Aber gut, du hast jetzt natürlich auch ideale Voraussetzungen mit der Luft, die du da oben hast. Ich weiß nicht, wohnst du am Meer? Ich glaube, du wohnst gar nicht am Meer, oder?
Naja, ganz Sylt wohnt am Meer. Insofern, je nachdem, wo der Wind herkommt, kriegst du die steife Brise von Osten nach Norden.
Zwischen deinem Haus in Morsum und dem Meer ist kein weiteres Haus.
Ja, zwischen da, wo wir gerade wohnen, ist kein Haus mehr dazwischen. Also du läufst nur stracks geradeaus über den Deich, dann bist du am Meer. Das ist schon, das ist also zum einen natürlich ein Wahnsinnsprivileg.
Ja.
Blick aus dem Haus aufs Meer, aber 10 Minuten zu Fuß 10 Minuten und ich bin am Strand.
Ja, herrlich.
Ich fahre nicht am Weststrand, aber am Matschstrand.
Ja, ja. Am Matschstrand, genau.
Du bist jetzt über 20 Jahre auf Sylt.
Ja, 22 Jahre.
22 Jahre. Mhm. Ich bin 42 Jahre auf Sylt. Also ich habe 20 Jahre Vorsprung dir gegenüber. Ja. Und es hat so wahnsinnig lange gedauert, bis man dieses Stück Strand, sage ich jetzt mal, zwischen Rantumer Becken und Morsum oben auf der rechten Seite, bis man das entdeckt hat. Und was ist das für ein wunderschönes Fleckchen Insel.
Total ruhig. Heute Morgen stand ein Reh auf der Terrasse. Ja, Rehe. Ich meine, das gibt's anderswo auch, aber hier bist du ja auf einer Insel, wo alles so eng beisammen ist. Und selbst im Hochsommer findest du ja hier Flecken, wo du eine Stunde alleine lang gehen kannst und du triffst keinen Menschen.
Ja. Gerade diese Strecke, es ist wunderschön. Ja, also die Wasserseite da zwischen Rantum und Morsum auf der, wie gesagt, wenn man von Rantum Richtung Morsum geht, auf der rechten Seite. Ja. Ein toller Radweg, immer mit gut 2000 Schafen oder sowas.
Ja, so eine
Mal. Und du siehst Füchse da, die sind groß wie Schäferhunde. Aber sie sind wirklich groß. Also das heißt, die Füchse werden nicht sehr gejagt da.
Nee. Die paar, die es da gibt, die sind auch schlau.
Ja.
Die sind schlau genug, dass sie voll.
Komm mal, ein bisschen dichter ans Mikrofon.
Die sind schlau, ja. Und dann hast du einen schönen Blick nach Föhr und nach Amrum. Das finde ich auch sehr schön.
Und wenn du die Strecke gehst, also ich bin hier gegangen bis nach Morsum, von Rantum bis nach Morsum, also hier von Tinnum bis nach Morsum, das wechselt. Die Strecke ist so, der Weg ist so lang, dass sich die Aussicht wechselt. Du hast ja so ein bisschen Watt oder Meer oder ein abfließendes Wasser oder ein zufließendes Wasser. Und jedem, der irgendwann mal diese Insel besuchen möchte, das ist wirklich, ich habe ewig gebraucht, um das zu finden. Mhm. Also ich habe es redet keiner.
Aber dann verrat es doch nicht, Ralf.
Ja, weil es ist eigentlich sehr unaufgeregt.
Ja.
Ne? Und das Beste daran ist eigentlich, dass es genau so ist. Ja. Und ich lebe jetzt ja auch schon die 22 Jahre hier und manche Ecken habe ich letztes Jahr während des ersten Lockdowns noch intensiver erlebt und auch gesehen. Da muss man sagen, dann war das ja so die Spätwinterzeit. Da hat noch nicht alles geblüht. Da siehst du auf einmal Häuser, die hast du vorher noch gar nie gesehen oder nie auf der Uhr gehabt. Da siehst du auf einmal an den Wiesen noch Teiche. Und von dem her gibt's hier immer noch viel zu entdecken. Und wer noch nie auf Sylt war, der hat eher ein Problem. Der hat schon wahnsinnig viel verpasst. Nachholen kann man es noch.
Ja, definitiv.
Das ist ganz, ganz selten. Also ich war ja damals, als ich nach Sylt gekommen bin, ein ganz junger Mensch, so um die 20, rum 19, 20. Und wenn man in dem Alter ist und man ist auch noch so ein bisschen, also damals gab es keine Punks, aber so ein bisschen Rocker oder Hippie oder irgendwas, dann interessiert einem Umwelt oder Insel oder Aussicht oder so, eigentlich wenig, sondern du hast mehr so mit Disco oder Mädels oder irgend sowas.
Ja, aber Deich hier zwischen Axum und Morsum. Nachts für ein kleines Schäferstündchen gar nicht so übel. Ne? Ja, da triffst du vielleicht maximal den Fuchs.
Das stimmt tatsächlich. Also ich habe auch diese Erlebnisse gut abgespeichert in meinem Langzeitgedächtnis.
Was, die Schäferstündchen am Deich?
Ja, also wir hatten damals so eine Geschichte, dass wir mehr an den Weststrand gegangen sind und da uns...
Aber der Sand ja, immer zwischen den Beinen.
Wir hatten natürlich immer diese Strandburgen aus Strandkörben uns gebaut. Und wir hatten eine gute Technik drauf. Wir wussten auch, wie wir die Körbe tragen müssen, dass man sich den Rücken wehtut.
Ja, sehr gut.
Und das war so unser Domizil. Aber es gibt auch in Braderup oben einen Weg quasi von der Hauptstraße, wo die Kurve ist, wo die weiße Klifte ist, zum Watt hin. Und da ist so eine kleine Erhöhung. Und in der Erhöhung ist eine kleine Kuhle drinne. Das heißt, wenn man in dieser Kuhle drinne ist, kann man von keiner Seite aus gesehen werden. Und damals war ja noch das Wrack der Erika oder wie das Ding hieß, da vorgelagert. Das war natürlich, wenn du morgens um 4 oder um 3 aus dem letzten Lokal geschmissen wurdest, war es natürlich mörderromantisch. Ich hatte so ein kleines zweisitziges Auto und hatte in meinem Kofferraum von meinem kleinen zweisitzigen Auto 2 Kopfkissen und ein Federbett drin. Ne? wenn ich dann morgens um 4 so weit war, dass ich gesagt habe, so jetzt gehen wir noch mal kurz am Watt gucken, habe ich gesagt, okay, den Weg läufst du nicht zweimal. Ich habe direkt mein Federbett bekommen.
Den Weg läufst du nicht zweimal, ich hau mich
aber,
weg. Ey.
Aber Ralf, bevor das jetzt so in diese Richtung geht, 3 alte Männer reden vom Krieg. Also was trinken wir denn heute?
Oh ja, wir haben uns mal wieder in unsere Mooreiche verliebt. Und diesmal ist es tatsächlich dieser ganz brutale Riesling aus Mooreiche, also im Barrique-Fass gelagerter Riesling.
Ehrlich.
Was eigentlich ja so ein No-Go ist. Es gibt ganz wenig Barrique-Riesling, weil die sich eigentlich nicht vertragen. Aber in der Mooreiche entwickelt sich alles anders. Und Frau Motzenbecker, die ja die Entdeckerin der Mooreiche-Fässer oder die Bauerin der Mooreiche-Fässer ist, die hat schon da was geleistet. Also wenn du mich mit geschlossenen Augen gefragt hättest, was ist das, dann würde ich sagen, das ist ein ganz großer Burgunder. Und selbst Riesling ist jetzt keine burgundische Traube, sondern das ist eben eine eher fruchtige Traube. Aber das Ergebnis bei diesem Ding ist einfach ein großer, also ein Wein, der mit jedem großen Burgunder Schritt hält.
Schlecker. Ja. Schöner Nachmittagswein.
Ich habe jetzt einen weißen Port hier von Graham, weil wie gesagt, den Cockburner habe ich wohl wahrscheinlich sogar selber in den Rotkohl gekippt. Und das ist ein weißer Port von Graham. Ne? Nichts Besonderes.
Sieht aber komisch aus.
Wollte ich gerade sagen.
Kein White Port.
Das kann sein. Ich sage dir auch gleich, wie alt die Flasche ist.
Okay, aber das macht nichts. Aber das müsste trotzdem lecker sein, weil Portweine sind ja unkaputtbar, weil die alle 20% Alkohol haben und da kippt ja nichts mehr um. Ja. Und, wie schmeckt das?
Ein bisschen wie frittierte Rosinen. Also grenzwertig, sage ich mal. Also ich hätte mir einen weißen Port schöner vorgestellt. Ich mag ja weißen Port, ehrlich gesagt. Aber das hier ist jetzt doch ein bisschen, ja, fast schon morbide. Ich glaube, der stand zu lang da, wo er gestanden hat, ne?
Ich glaube, das ist ein Flaschenfehler. Oder ein Lagerfehler.
Lagerfehler wahrscheinlich.
Ja. Lass mal die Flasche sehen.
Ich habe noch die Flasche hier.
Ja, das macht nichts. Aber jetzt wird es gut raus.
Und ich glaube, ich bin ja eh ein Freund von großen Gebinden. Also eigentlich habe ich ja am liebsten Wein aus Magnumflaschen, damit eben der Wein auch nochmal zirkulieren kann. Hier passiert ja nichts mehr. Ja, aber eben, wie gesagt, die große Flasche, ich sehe auch so ein bisschen mit dem weinenden Auge da dieser Flasche hinterher, weil der Rotkohl war super.
Aber Coburn, Rotkohl, das finde ich schon richtig klasse.
Ja,
naja,
tut mir leid. Ich schäme mich auch ein bisschen dafür.
Wir reden deswegen so viel über Portwein, weil der Johannes ist also eine ausgewiesene Kapazität in Sachen Portwein und hat auch eine große Portweinsammlung, aber eine aktive Sammlung. Das heißt, eine Sammlung, die weggesoffen wird, die nicht nur irgendwo steht und sagt, ich habe auch noch welche von 1929, sondern das Zeug ist offen, das Zeug kann man kaufen, kann man trinken. Du machst, glaube ich, auch manchmal Proben da in dem Raum, den Probenraum.
Also überall. Also sowohl im Söringhof, da haben wir einen richtigen Portroom.
Ja.
Und in Keitum aber auch, Degustation, schade, dass die gerade so ein bisschen wegfallen. Über Zoom-Meeting machen wir ab und zu mal was. Und wir machen also auf legale Art und Weise ganz viele Menschen glücklich, aber auch abhängig. Ja. Das ist ganz wichtig. Und beim Portwein ist ja so, da muss man sich ja in der Bandbreite einmal durchsaufen. Nicht in der Menge, sondern in der Bandbreite, damit man einmal versteht, was Port, wie fängt er an und was ist die eine Richtung, was ist die andere Richtung. Ja. Whiteboard ist dann nochmal was anderes. Aber es ist einfach so ein unglaublich schönes Thema. Und dann ist das Durotal ist Weltnaturerbe. Es ist eine wirklich bizarre, unglaublich schöne Landschaft. Es sind Menschen, die da eigentlich das ganze Jahr vom Weinbau leben, von dieser Besonderheit. Und diese 350, fast 400 Jahre Kultur, die haben die rübergerettet irgendwie oder haben die weiter ausgebaut. Und deswegen, Portwein gehört zu diesen, ja, man muss schon sagen, Unique-Produkten wie Champagner, wie Armagnac, wie Cognac, aber dass Portwein dann auch noch so viel Geschichte hat. Ne? Mhm. Wer waren denn die Engländer und die Portugiesen vor 500 Jahren? Das waren die großen Seemächte.
Ja.
So fing Handel an. Ne?
Deswegen, ich kenne Portwein noch aus Moby Dick.
Ja, aus Moby Dick, ja.
Als Kind habe ich schon gelesen, Portwein muss aber was Tolles sein, wenn die so viel Portwein dabei haben. In der Schatzinsel auch. Ne?
Und ich trinke jetzt gerade... Also im Moment trinke ich gerade mal wieder Port, also selber, so ganz privat, weil mein Sohn ist da und gesagt, komm, wir trinken mal über die nächsten Tage ein bisschen Port. Und gestern haben wir eine Flasche 70er Grams aufgemacht, 50 Jahre alt.
Oh.
Das Zeug ist so sexy, die Farbe ist so brillant, ist echt eine Top-Flasche gewesen. Und wir haben die angeguckt, dran gerochen, probiert und das war einfach wirklich, es gibt kein anderes Wort wie sexy dafür. Das ist weder morbide, noch alt, noch sonst was, sondern das ist noch längst nicht auf dem Höhepunkt und 50 Jahre alt.
Ja.
Hammer.
War das denn jetzt ein großer Port oder war das also so...
70 ist richtig gut.
Ja.
70 ist richtig gut und einige 70er sind schon ein bisschen drüber. Mhm. Die bauen ab, aber die werden nicht schlecht. Und manche, und Graham 70 zählt zu den ganz großen Portweinen aus dem Jahrgang.
Und das war auch dann Vintage aus 70.
Vintage, ja, 70er Vintage.
Aber kein Late Butter Vintage,
sondern Vintage. Nein, 70er Vintage, richtig. Und ich zeige dir nochmal ein Bild, die haben ein Bild gemacht und da gepostet auch. Und richtig gut.
Ich hatte damals dieses große Glück, ich glaube, du auch, dass ich Mr. Symington
kennengelernt habe. Hm.
Und Symington ist natürlich einer, der tatsächlich quasi dem, ja, der liebt Portwein und er ist Engländer. Also zwei. Und er ist, glaube ich, Trillionen Euro schwer. Das heißt also, er kann aus dem, was er hat und dem, was er weiß und dem, was er möchte, wirklich Sachen machen. Und wie gesagt, ich halte auch speziell, nachdem ich Mr. Symington kennengelernt habe und nachdem wir unsere Veranstaltungen und Reisen miteinander gemacht haben, halte ich den Graham's Portwein zumindest für den in der Champions Liga mit recht ansässigen
Portwein. Ja, das ist, ne? Also, wenn du das vergleichst, das ist wie Lafite, Latour, Mutoma, Grosso. Ja, gibt es in Portugal gibt es Taylor, Graham's, Fonseca, Newport, Quinta do Noval. Dann hast du schon die Top 5. Dann gibt es noch 5 andere dazu. Aber das ist die Top 5 Liga. Das kannst du ein bisschen vergleichen. Und Graham's gehört da eben in die 5, in die große Liga der 5 rein. Und die Symingtons, das ist ein Hammer. Familienclan ist das.
Und wie gesagt, da haben sich natürlich zwei, einmal die Liebe der Engländer zu Portwein und eben auch die Möglichkeiten, Sachen aufrecht zu erhalten, die vielleicht wenn Symington's da nicht investiert hätte, die dann eventuell untergegangen wären. Deswegen immer unser großer Dank an die Familie Symington für die Unterstützung der Region und der Tradition und des Zerstampfens der Trauben mit den Füßen und was.
Also das ist schon. Also das ist ja auch so, das geht ja nicht nur um Bewahren, es geht ja auch um Weiterentwickeln. Ja. Und wenn die dann auch, wenn man bei den Gesprächen mal so teilnehmen kann, die sagen dann, Mensch, 10% von dem, was wir machen, machen wir immer für die Enkel.
Ja.
Also nicht für die Kinder, sondern für die Enkel. Also 10% auch von der besten Ernte, immer 10% davon wird für die Enkel zurückgelegt. Das heißt, da ist so ein Volumen auch inzwischen da, das muss man sich erarbeiten. Das kann man nicht einfach nur schleifen lassen und weglegen. Ja, das muss ständig aufgeforstet werden, ständig weiterentwickelt. Im Moment, weiß ich, sind die sehr stark dran, auch an der Technisierung im Weinberg, ohne die Tradition zu verlieren. Aber was kann man besser machen? Und was kann man auch etwas schonender vielleicht auch machen? Dann diese ganze Diversität und ich sag mal, die Artenvielfalt, alles, was da mit stattfindet, was zur Region, was zur Landschaft dazugehört, da sind die höchst dran interessiert, dass das weiterentwickelt wird, um das auch für die nächsten Generationen nutzbar zu machen, für die nächsten Generationen auch erhaltenswert zu lassen, mit der Klimaveränderung, mit allem, was wir da kriegen, rechtzeitig zu gucken, wo kann man mitwirken, nicht gegen die Natur, sondern mit der Natur.
Ja.
Und das ist schon klasse, was die da machen.
Was ich ja ganz interessant finde bei Portwein, wie ich das erste Mal damit so in Berührung gekommen bin, dass ich es ernsthaft getrunken habe. Also immer wieder mal, klar. Aber ernsthaft, das war in der Tat bei dir. Ja, also, weil da kam dein Sommelier mit 3 verschiedenen Ports über den Abend und erklärte das auch und so weiter. Und vorher war Portwein für mich immer so ein bisschen, ja, wenn du halt nicht richtig Wein trinken möchtest, statt Likörchen oder sowas. Ich habe das, tut mir leid, ist so. Ich bin ja nicht so erfahren wie ihr.
Ja, das ist sehr gut. Ja,
und seitdem bin ich da so ein bisschen angefixt. Bin auch ein bisschen beleidigt, dass der hier umgekippt ist, den ich habe. Bin auch ein bisschen beleidigt, dass ich den... Aber egal, das lassen wir jetzt mal weg, was ich mit dem anderen Portwein gemacht habe. Aber ich finde es interessant, wie sich auch jetzt auch Barkeeper diesem ganzen Thema nähern. Weil auf einmal findet Portwein auch wieder vermehrt statt in Cocktails. Es wird in verschiedenen anderen Zubereitungsformen als Kaviar, als Gelee und so weiter und so weiter. Immer wieder populärer. Das war ja mal in den 50ern. Dass man so eine Portwein-Gelee-Glasur gemacht hat und sowas, damit das noch irgendwie ein bisschen Glanz hat. Und da war der Portwein eigentlich nur der Träger, ein bisschen Geschmacksträger, aber eben, oder Farbträger, sagen wir es mal so. Und heute ist es so, dass es wirklich eine Königsklasse wird. Und ich glaube, da hast du dir auch wirklich, kannst du dir wirklich einen Orden an die Brust heften. Du bist eigentlich der Portwein-King für mich.
Ja. Weil,
das Witzige ist, ich habe gelernt, und auch bei dir, es kommt gar nicht auf den Preis drauf an. Auch im Portwein, im unteren Preissegment, wobei unteres Preissegment jetzt durchaus, ich sag mal, eher unter 50 Euro ist als unter 20 Euro, ist ein guter Portwein, mit dem man wunderbar arbeiten kann, also trinken und so weiter und so fort. Unter 20 Euro, das ist eher das für die Küche, so habe ich es mir jetzt mittlerweile abgespeichert.
Ja, das geht, also da muss ich mal kurz dazwischen gehen. Also es gibt tatsächlich ab 10 Euro gibt es wirklich sehr, sehr guten Portwein, also LBVs oder gute Tawnies. Und es gibt ganz wenige Menschen, die so eine hohe Affinität mit Portwein zu kochen haben wie du, die dann den Coburn direkt in Rotkohl reinschütten. Aber dem Rotkohl sei Dank, das war bestimmt auch lecker. Aber man muss sagen, man muss ja auch mal andersrum sagen, 80% aller Portweine, die hergestellt werden, sind Produkte, die unter 5 Euro durch die Ladentheke gehen. Das ist das Gros. Mhm. Über das, was wir reden, das sind die letzten 15%. Das ist ab Bundesliga, Champions League aufwärts. Da versteht man dann auch Portwein. Aber das ist der kleinste Teil davon. Der größte Teil ist nicht, ich will nicht sagen Massenware, aber ist einfache Ware oder einfache Qualitäten. Denn die Rebstöcke, die müssen ja erst mal 20, 30, 40 Jahre alt werden, bevor du überhaupt so ein Vintage-Port, bevor die dafür überhaupt in Frage kommen. Und es gibt wirklich einen eklatanten Fehler, der immer wieder gemacht wird, den alle vermeiden können, Portwein zu warm zu trinken.
Ja.
Nicht über 15 Grad, definitiv drunter, jetzt nicht kühlschrankkalt, aber Portwein ist immer brandig, wirkt immer alkoholisch, wenn der zu warm ist. Und deswegen, wenn man irgendwo in eine Bar reinkommt oder sonst was, dann steht der meistens ganz oben im Regal, direkt unterm Downlight, ja, ja. Plus 27,5 Grad. Und dann kriegst du das eingeschenkt, dass das dann scheiße schmeckt, ist klar.
Ja.
Ja? Und deswegen, Portwein, er muss kühl sein, wie ein kühler Rotwein. Das ist schon mal, ich sag mal, das ist schon mal das Grundwichtigste. Ja, und dann einfach die zwei Sorten auseinanderzuhalten, die Fassgereiften und die Flaschengereiften. Und wenn du das kapiert hast, dann weißt du auch, oh, ich nehme lieber einen Tawny oder ich nehme einen LBV oder, oh, wann haben die denn den Portwein dekantiert, den 1985er Warre?
Ja.
An Ostern oder vor 2 Tagen?
Ja, genau.
Dann würde ich mich schon mal gerne beraten lassen, ne? Und dann merkst du schon gleich, ach was, dekantiert? Ja, ja, den haben wir den Korken schon lange rausgemacht. Na, ja, gehst du besser auf die Tawny-Richtung.
Ja, genau.
Gar nichts falsch machen.
Aber jetzt, ja. jetzt noch ein Sommelier-Trick.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich habe 1981, also ist jetzt, wie viel ist das her, 40 Jahre, habe ich in der Schweiz eine Ausbildung zum Sommelier gemacht. Und wir haben in dem sehr viele amerikanische Gäste gehabt. Und diese amerikanischen Gäste wurden vom Sommelier, also ich war ja noch in der Ausbildung, es gab ja noch einen Head-Sommelier, die wurden immer animiert, französische Rotweine zu trinken. Mhm. Und bei uns fing damals so bei Schweizer Franken 200, 280 so diese einfachen Moutons und sowas schon an. Und es ging hoch bis zu 700, 800, 900 Franken in unserem Restaurant, wo es schon recht ordentliche französische Gewächse gab vor 40 Jahren. Und wenn jetzt ein Ami sich von dem hat überreden zu lassen für eine Flasche Mouton Rothschild oder Lafite oder irgend sowas, dann wurde immer die Karaffe viniert. Mhm. Und die wurde immer mit Portwein viniert. Die wurde nie mit Rotwein viniert. Und immer wurde also die,
Doping.
Genau, die Flasche Portwein so lieblos ausgeschüttet, dass noch möglichst viel in der Flasche war. Und dann kam er sich der 10 oder 20 Jahre alte Bordeaux da rein.
Ja, ja.
Und das schmeckt so geil. Das ist so geil.
Doping.
Ja, das ist genau,
Blutdoping ist das.
Das ist Doping.
Ja, genau. Ja, vor allem Geruchsdoping, ne? Wenn du natürlich, ich sag mal, so einen Likörwein oder so einen aufgespritzten Wein, der hat eine gewisse Restsüße, wenn du damit Rotwein vermischt und du riechst nur dran, dann hat natürlich dies, was mehr Alkohol hat, hat natürlich erstmal das vordergründige Duftaroma, ja? So, ach so, habt ihr das gemacht.
Auch nicht schlecht. Aber, und da wurde auch dann sehr schnell mal die zweite Flasche bestellt. Ne?
Sehr ja klar.
Ne? Also die Leute waren alle,
Und dann haben die einen Zwischenport gekriegt, ne? Und dann ging es weiter.
Aber das Witzige ist ja jetzt, jetzt in der Übergangszeit, ich sag mal, bis es dann irgendwann mal wieder losgeht mit der Gastronomie, da hast du vorhin gesagt, du hast viel zu tun. Das heißt, du bist viel im Genussshop und machst auch to go, oder?
Ja, also im Genussshop haben wir tatsächlich seit 2. November jeden Tag geöffnet, 12 bis 18 Uhr. Jeden Tag deswegen, ich wollte einfach so eine Verlässlichkeit auch bieten für jedermann, dass die wissen, ich brauche nicht überlegen, wann die offen haben, sondern die haben immer offen.
Ja.
Und wir machen auch Dinge, du kannst hinkommen, spontan entscheiden, jetzt nicht für alles, was wir anbieten, aber ich sag mal für 2/3. Und wenn du eine Viertelstunde Zeit hast, dann kannst du das auch mitnehmen. Die Viertelstunde finden wir übrigens sehr praktisch, weil in der Viertelstunde dürfen die dann einmal durch den Shop laufen, können gucken, welchen Wein sie dazu noch brauchen oder ob die noch ein Steakmesser zu Hause brauchen, ein Sägemesser, eine schöne Brotschale aus Porzellan von Stephanie Hering, eine Silberetagere von Robbe und Bergen. Eine
Dose Kaviar.
Eben die Dinge, die man fürs Leben braucht und für die schönen Dinge. Du musst den Lärmer Zeit geben, damit die das sehen können. Und weil wir jetzt nicht überlaufen werden, sondern die Leute so nach und nach kommen, ist es auch Corona-konform. Und deswegen, wir liefern nichts, man kann nur noch bei uns abholen. Mhm. Und das ist auch so eine gewisse Kommunikation. Die Leute haben ja im Moment ein bisschen mehr Zeit auch. Die bringen auch ganz brav am anderen Tag das Geschirr wieder zurück. Wir sind erstaunt, wie problemlos das funktioniert, weil wir die Speisen in Heringsporzellan, Le Creuset-Töpfen und sonstigen Dingen außer Haus geben und das ohne Pfand.
Ja.
Und das kommt echt wieder zurück. Oh. Also das eine ist natürlich, haben wir eine Telefonnummer von den Gästen. Wir wissen dann auch, was ist wohin gegangen.
Also das wird schon kontrolliert.
Ja, und selbst so wenn am anderen Morgen mal ein Tableau bei uns unterm Zelt steht, wir machen immer so kleine Kärtchen dran, falls wir es vorher abstellen, schreiben Sie bitte Ihren Namen dran, damit wir es zuordnen können. Aber manchmal können wir anhand vom Geschirr sehen, welcher Bon das war, und dann können wir es zuordnen.
Ja.
Und minimalster Schwund. Aber da muss man einfach auch sagen, das liegt vielleicht so ein bisschen an unserer Gesamtsituation. Im Moment sind gerade die 2000 Zweitwohnungsbesitzer da. Das ist eh, ich sag mal, ein relativ friedliches Klientel. Mhm. Dann durch den Preis grenzen wir uns natürlich auch ein bisschen nach unten hin ab, ohne das unseriös zu meinen. Und das macht viel Freude und die Gäste schätzen es unglaublich, dass sie nicht im Berg voll Plastikmaterial mit Abdeckfolien und Styroporkartons und sonst was kriegen. Dann kriegen ein Holztableau oder eine leere Weinkiste mit Papier ausgeschlagen, Porzellanschalen mit Glasdeckel drauf, Le Creuset, gusseiserne Töpfe, gläserne Römertöpfe, wo Steinbutt auf Kartoffel-Gurken-Gemüse drin ist. Solche Dinge dann. Aber das ist eben unser Metier. Mhm. Und das wollen wir auch für außer Haus nicht anders machen. Das wollen wir da auch bieten. Und Wir ziehen das weiterhin durch, auch der ganze Januar. Wir haben beschlossen, den ganzen Januar alle 7 Tage die Woche offen zu lassen und wir haben eigentlich ganz gut zu tun.
Ich meine, die Sachen, die du anbietest, die sind ja auch cool, muss man sagen. Okay, du hast Standards mit dabei, logischerweise, ja. Also ja. Königsberger Klopse, mein Lieblingsessen oder aber auch geschnitten.
Du hast das gefunden, auf welcher Karte? Es gab es einmal.
Ja, Moment, es steht hier bei dir sogar noch auf der Karte. Ab 8. Januar 2021 stimmt. Steht da Königsberger Klopse mit Kartoffelstampf, rote Bittesalat, 24 Euro.
8. und 9. Januar gab es das tatsächlich, weil wir haben wieder nachproduziert, weil wir füllen die auch so in 500 Milliliter Gläser. Das steht dann im Kühlschrank drin, das ist so to go, zu mitnehmen, wenn jemand noch für morgen was braucht oder die Gäste reisen ab und sagen, Mensch, dann haben wir heute Abend noch was zum Essen. Tatsächlich, gebe ich dir recht, gab es schon lange nicht mehr, aber ich freue mich auf, wir haben tatsächlich Helgoländer Hummer über die Feiertage gehabt. Oh. Und das war wirklich Helgoländer Hummer. Die dürften ja immer wieder ein kleines Kontingent abnehmen und wir haben eine Bezugsquelle. Da haben wir so 800 bis 1200 Gramm schwere Tiere gekriegt.
Oh, schön.
Also, ja, dann auch mal, eines Abends habe ich mir auch einen reingepfiffen.
Das war, wie du die zubereitet hast.
Die werden einfach nur kurz gekocht. Scheren werden nachgekocht, halbiert. Dann nehmen wir das Schwanzfleisch raus. Dann wird die leere Karkasse in der Pfanne gebraten, damit da nichts Rohes dranhängt. Mhm. Da wird der Hummer geschnitten, sortiert, die Schere auch. Und dann machen wir ein bisschen Kürbiscreme in die Karkasse rein, die Hummerstücke rein. Dann machen wir kleine Blumenkohlröschen rein, dann gepickelte Schalotten dazwischen, dann Kräuter. Wir haben immer noch Kräuter im Garten. Wird das alles dazwischen gemacht, dann gibt's Hummervinaigrette dazu in einem kleinen Fläschchen und ist. Es gibt die weltbeste Cocktailsoße mit Whiteport-Reduktion ist da drin. Ah. Gibt's da auch extra dazu. Und dann kannst du so einen halben Hummer bei uns abholen. Mhm. Du kannst den kurz in den Ofen schieben, damit der lauwarm ist, die Kräuter halt vorher runternehmen. Oder du kannst den bei Zimmertemperatur einfach essen. Und aber eins ist sicher, das Zeug schmeckt affengeil und es schmeckt nach Hummer. Es hat diese Süßlichkeit, diese Mandeligkeit, es hat diese Frische, es hat Biss.
Aber ich habe es richtig verstanden. Der Hummer geht nur in den Kochtopf für eine Minute oder für 30 Sekunden oder sowas.
Also es gibt ja in den Lehrbüchern steht da pro 100 Gramm eine Minute kochen. Das ist natürlich Quatsch.
Aber du nimmst ihn noch raus, bevor er gar ist, oder?
Nee, wir machen so tatsächlich, also so ein 1000 Gramm schwerer Hummer, also pro 100 Gramm eine halbe Minute. Und zwar in kochendes Wasser, Kopf über rein, einmal aufkochen lassen. Und dann nur noch diese 5 Minuten ziehen lassen. Also. Nicht mehr kochen lassen, nur ziehen lassen. Mhm. Dann ist das Schwanzfleisch perfekt glasig, die Scheren aber noch nicht gar, weil einfach zu viel Panzer drum ist. Scheren nachher abmachen und die Scheren müssen 5 Minuten nachgeköchelt, also gut ziehen lassen. Dann kann man die auch ausbringen. Dann ist das auch kein Gummi und dann ist es perfekt. Das ist gut.
Und wenn du diese 1200 Gramm schweren Hummer. Mhm. Das heißt also, für eine Portion ist ein halber Hummer, ja. 600 Gramm ja. oder 500 Gramm, ja, nachdem, wie schwer ja. die sind. Mhm. Und das sind dann auch noch Beilagen. Das ist dann schon ein richtiger Hauptgang, würde ich sagen. Ne?
Da ist richtig Material. Aber wir nehmen immer unterschiedliche Größen. 800er ja. und 1200er. Die 1200er, das ist so eine Hauptgangportion. Die 800er, dann einen halben, das ist eine schöne Vorspeisenportion. Aber ich bin überrascht, wie viel Gäste das da echt so richtig zugeschlagen haben auch. Und der kostet im Moment einfach ein bisschen mehr Geld. Das liegt an der Jahreszeit, nicht nur an Weihnachten. An der Jahreszeit auch. Der europäische Hummer ist einfach im Moment teurer. Und ja, aber wir machen das auch mit kanadischen Hummern. Mhm. Und wenn es gut zubereitet wird, das ist auch sehr gut, auch sehr lecker. Aber es ist eben auch immer was Besonderes, ne? Also viele trauen sich das dann zu Hause nicht zu machen. Die sauen sich damit die halbe Küche ein, dann hauen sie mit dem Hammer auf die Scheren, dann splittert alles. Und mit ein paar gekonnten Handgriffen ist das einfach auch elegant gelöst.
Ja. Das ist aber Routine dann, die man
braucht. Ja, logisch. Ich
bin der Metier. Ich habe als einer meiner Geschäftsführer, Thomas Breuer, hatte Geburtstag und hat 20 Leute zum Essen eingeladen und ich habe ihm zum Geburtstag ein Hummeressen für 20 Leute geschenkt. Ne? Und bin also mit 24 ganzen Hummern, lebenden ganzen Hummern zu ihm nach Hause, ja. habe einen großen Topf Wasser aufgesetzt und habe so nach und nach diese 20 Hummer blanchiert. Mhm. Und der Sud wurde auch immer besser, so länger das ging, und habe die dann zerlegt, habe die so geteilt und habe die Scheren und die Beine aufgeschlagen. Ende vom Lied, der musste seine Küche renovieren.
Ja, also
das ging bis hoch an die Decke.
Immer.
Und vor allen Dingen, wenn der auch noch unter Zeitdruck steht.
Also immer. Das ist echt eine Sauerei, ist das. Ne? Also du brauchst echt ein großes Waschbecken, dass die Suppe da nicht irgendwo an der Seite runterläuft. Also Hummer ist zu Hause machen. Ja.
Also, muss man mögen. Aber es ist ein wirklich, wirklich, wirklich schönes Geburtstagsgeschenk.
Total,
muss man ganz ehrlich sagen. Noch, also heute, ich kenne ihn jetzt, 30 Jahre oder 25 Jahre und wir haben viele Geburtstage, seine, meine, miteinander gefeiert. Aber dieses Ding wird nie vergessen werden. Nee. Also also nicht nur, weil er die Küche hinterher neu streichen musste, sondern auch, weil es einfach mal ein gutes Geschenk war.
Ja.
Das war wirklich mal eine tolle Hups. Ja.
Weißt du, du brauchst ja gar nicht so wahnsinnig viel damit machen. Ja, wenn du den Hummer so lauwarm aus dem Topf raus aufmachst.
Du musst es gescheit machen, weil das ist nämlich das Problem, was ich jetzt bei vielen sehe. Die gingen in der Metro, holen sich dann irgendwelche Hummer. So 300, 400, 500, 600 Gramm Teile, die dann da seit Monaten noch für sich hin vegetieren, holen sich diese Hummer, schmeißen die zu Hause in den Topf, wahrscheinlich auch noch falsch, ja, also mit dem Schwanz zuerst und nachher essen sie es, weil es tot gekocht ist und sagen, ja, so toll war es auch nicht. Ich finde, man muss bei Hummer mit einem hohen Respekt rangehen, weil du tötest ein lebendiges Tier, das finde ich wichtig. Nils Henkel hat mir sogar mal beigebracht, binde zwei Hummer aneinander, dann biegt sich der Schwanz nicht durch und wie eben genau das ins Wasser und so weiter. Ja? Und also es ist für mich jedes Mal, wenn ich Hummer mache, für wichtig, dass man verantwortungsvoll damit umgeht, nicht mit dem Tier noch irgendwelche Scheiße macht oder Spielchen macht, ja? Sondern dann dementsprechend mit Respekt daran geht. Und ich habe unterschiedlichsten Chancen schon gehabt, auch europäischen Hummer zu haben. Ich war Irland angeln, habe so viel Pollack rausgezogen, dass der Hummerfänger da, der Hummerfischer, mit mir gegen den Pollack gegen Hummer getauscht hat. Und dann war ich mit fünf kleinen Hummern dann unterwegs, statt mit Pollack. Und die waren dann auch auf dem Weg zum Abendessen. Aber da fingen dann die Nachbarn von dem Häuschen, das wir da gemietet haben, auch an, ja, lass mal sehen, lass mal anfassen und so weiter. Sagen, nein, nein, die Jungs, die haben heute Abend noch einen Plan, die werden gleich gegessen. Aber mir ist es wichtig, dass man versteht, wenn man als Endverbraucher unterwegs ist, dass man, wenn man dann selber einen Hummer tötet, bitte erst nochmal vorher einen Profi fragen, wie es wirklich geht. Oder mal einfach lesen und nicht zwingend nur im Internet nachgucken, sondern einfach mal lesen im Kochbuch, wie geht das gescheit. Ich glaube, dieser Respekt ist ganz wichtig. Und wenn man dann weiß, eben wie du die hast diese Formel gerade genannt, wie lang ein Hummer ziehen muss oder, ich sag mal, angegart wird, damit er auch wirklich gut schmeckt. Weil das ist ja, kommt ja auch noch dazu. Wir haben ja auch sehr viel von den Styropor-Hummern, die seit einem Jahr in irgendeiner Styroporkiste vor sich hin vegetieren. Und die schmecken nach nichts mehr. Die brauche ich auch nicht kaufen. Ja? Da ist eben wichtig, dass man auch versteht, dass wenn man zum Beispiel bei einem Profi wie bei dir einen Hummer kauft, dass das da nicht passiert. Und dass man das auch nicht miteinander vergleichen kann. Also die Hummerindustrie in Kanada finde ich zum Teil hanebüchern, was da passiert.
Jetzt pass auf, Hummer, Kanada, Georg W. Kastner. Du weißt
ja,
unser Wegbegleiter hat damals, als diese, also es war noch in den 90ern, also so 1999, irgend sowas, hat er mal von Fernsehsender so eine Aufgabe gekriegt, er müsste jetzt zeigen, wie er die Hummer in Kanada kauft. Mhm. Und man mag jetzt von ihm und seiner Geschichte halten, was man will, aber in dieser Sendung habe ich richtig was gelernt, weil er ist also bei Hummerfängern gewesen, bei Hummeranglern, und hat jetzt für die ihren eigenen Hummer gekocht. Mhm. Und hat also ist hingegangen und gesagt, hier, ich bin der, der in Deutschland immer euren Hummer kauft, und ich würde euch jetzt mal gern zeigen, was wir in Deutschland mit eurem Hummer machen. Und dann ist er hingegangen und ist mit einem, sagen wir, 8-Liter-Topf an die Küste gegangen, hat denen ihr Nordseewasser oder Atlantikwasser genommen, ne, und hat den Hummer von ihnen in dem Atlantikwasser gekocht. Mhm. Und dann hat der was, ich glaube, es war ziemlich Schlaues gesagt, der hat gesagt, der Salzgehalt im Hummerfleisch ist ungefähr 3,5% oder der Mineralgehalt im Hummerfleisch.
Genau.
Der Salzgehalt im Meerwasser ist 3,5%. Mhm. Wenn man Hummer im Meerwasser kocht, laugt er nicht aus, weil die Mineralien auf einer Ebene sind. Und er sagte, in dem Film sagte er, 90% der Leute, die Hummer kochen, nehmen viel zu wenig Salz, weil in dem Moment, wo im Wasser weniger Salz ist als im Hummerfleisch, zieht das Aroma in das Kochwasser rein und damit ist das Hummerfleisch aromafrei oder mineralfrei. Und das habe ich mir damals, also wie gesagt, das ist über 20 Jahre her, und wenn das das Einzige ist, was ich von Georg W. Kastner gelernt habe, aber das habe ich gelernt und das habe ich durchgezogen bis zum geht nicht mehr. Und du kannst dir vorstellen, wenn du so einen Liter Wasser hast und du machst da 35 Gramm Salz rein und jemand guckt dir zu und der denkt, du hättest eine Ecke ab. Ja? Oder bei 2 Litern 70 Gramm Salz, das ist ja eine richtige Menge Salz, die du da reingießt. Aber ich ziehe das voll durch, wenn ich solche Produkte koche oder planchiere oder sowas, dass ich immer sage, okay, gut, du kannst den Sud zwar nicht mehr trinken, weil der ist so versalzen, aber das Produkt da drin, das schmeckt so, wie es aus der
Natur gerissen ist. Du brauchst quasi den Gegendruck vom Salz, richtig, dass du nichts auslaugst.
Ganz genau.
Ah, jetzt kriege ich wieder Hunger, super. Also richtig Hunger.
Hast du schon mal rohen Hummer gegessen?
Ja, also Hummer-Tartar oder sowas, das ist jetzt nicht so unbedingt. Ja, das geht schon. Das geht schon. Ich mag es so leicht sortiert, wenn es diese ganz leichten Röster rumkriegt und dann ein Stück gesalzene Butter rein, die dann braun wird, ein Tropfen Zitrone oder Limette dazu.
Das ist eben der Unterschied von dir zu mir. Du bist ein Feingeist und ein Ästhet. Ich bin ein Prolet. Ich esse tatsächlich wahnsinnig gerne rohes Hummerfleisch, wenn es dünn geschnitten ist, weil ich da immer das Gefühl habe, kaum jemand auf diesem Planeten weiß eigentlich, wie Hummer schmeckt. Mhm. Ne, am Ende des Tages, wenn das Gericht fertig ist, ist es immer ein geiles Gericht, weil da ein geiler Hummer drin ist. Aber die Süße des Hummers.
Genau, dieser Purismus ist so, eigentlich. Das ist, aber da so finde ich es beim Kaisergranat fast noch besser. Kaiser ist auch ein bisschen leichter zu verarbeiten in rohem Zustand, aber kann auch schnell sehr mürbe sein beim Kaisergranat. Vorsicht.
Manchmal ist das wie Creme.
Dann ist es zu viel, das Gute.
Ja.
Dann wird es schon fast morbide von der Konsistenz her, finde ich.
Richtig. Aber ich sagte nochmal, wenn man also beim Hummerfleisch, das Carpaccio ist eigentlich nur der Schwanz geeignet. Mhm. Die Schale kann man sehr schlecht roh irgendwie verarbeiten, aber der Schwanz roh, leicht angefroren, hauchdünn geschnitten, wie immer bei Carpaccio. Mhm. Und dann würde man sich wundern, dass das ein Hummer ist. Ne? Es ist wirklich eine Änderung um 180 Grad. So, ne?
Aber weißt du, was ich beim Hummer noch so sensationell finde? Da kommt jetzt ein Schwabe in mir durch. Mhm. Das ist ja nicht nur vom Fleisch was, sondern von den Schalen auch.
Genau.
Und aus Schalen, du kannst da so gigantisch gute Dinge da draus machen. Du kannst aus den Innereien auch noch, aus dem Korall, was drin ist, kannst du was machen. Und du kannst Hummerschühn machen, du kannst Hummeröl machen, du kannst Krustentier-Sud machen, du kannst das so wunderbar verarbeiten. Und vor allem, du kannst es konzentrieren. Du kannst unglaubliche Geschmacksdichte noch schaffen. Und wenn wir Krustentier-Schüh machen oder Hummerschüh machen, der Röstansatz, der bleibt da gleich, egal ob du eine Cremesuppe draus machst oder nicht. Und wir kochen immer erst einen Teil Schüh, passieren einen Teil ab, kochen das weiter ein. Zum restlichen Teil kommt Sahne dazu, weil es ist ein Riesenunterschied. Wenn du eine Hummercremesuppe kochen möchtest, du würdest die Schüh abpassieren und später mit Sahne vermischen, das ist das eine. Wenn du aber die Sahne mit zu den Hummerkarkassen dazugießt und diese langsam köcheln lässt, dann diese Buttermilchsäure, die in der Sahne drin ist, die zehrt regelrecht noch von der Farbe und auch von dem Geschmack. Also das Fett nimmt tatsächlich noch mehr Geschmack auf von der Sahne und es schmeckt um Klassen besser. Und wenn wir so ein bisschen Krustentier schü einreduzieren lassen, ich mache mir immer so kleine Gläschen, und du nimmst zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, so ein Hummer Carpaccio oder ein Hummer Salat.
Ja.
Und du hast so ein ganz klein bisschen reduzierte Krustentierschü. Und du machst da einen Tropfen Öl dazu und pinselst damit deinen Hummer ab. Oder pinselst den Teller ein bisschen ab und legst da das Hummerfleisch drauf. Das ist einfach nochmal eine Geschmacksexplosion, die nicht verfälscht ist durch Gewürze, durch wilde Aromen, durch die verrücktesten Pfeffersorten, sondern du machst eine Geschmackskomprimierung.
Und das ist natürlich jetzt ein Hinweis vielleicht auch an die Zuhörer des Podcasts, die keine Profis sind.
Ja.
Also ich denke, Profis wissen, dass man aus Hummerkarkassen oder aus Krebskarkassen überhaupt wunderschöne Fonds und Soßen ziehen kann. Mhm. Ich weiß aber, dass ich glaube 99% der Endverbraucher, die keinen Kochkurs in der Sterneküche gemacht haben, die schmeißen nicht nur Knochen und Fischabfälle und eben Karkassen von Hummer und Krustentieren weg, prinzipiell, weil die diesen Quantensprung daraus was zu machen, einfach nicht mehr haben. Und ich glaube, bei Hummer ist es noch relativ einfach. Du kannst alles in den Topf werfen, kannst ihm eine ordentliche Hitze geben und es geht sehr, sehr, sehr schnell, 3/4 Stunde, wenn überhaupt. Und geht du hast schon einen richtigen Ansatz und den kann man dann, wie gesagt, wieder reduzieren. Und das ist eine relativ saubere und einfache Sache bei den anderen. Da warst du nicht dabei, glaube ich. Ja, wir waren bei Johann Lafer in der Kochschule, da war er aber nicht dabei. Und da steht ein Topf neben der quasi Kochschule, der simmert vor sich hin und alles, was irgendwie mit Fleisch oder Gemüse zu tun hat, wandert in diesen Topf rein. Und der simmert vom Moment, bevor der erste Gast kommt, und das ist morgens um 9, bis abends um 18 Uhr simmert dieser Topf vor sich hin und es wird immer wieder.
Und das ist immer ein guter Grundfond. Immer ein guter Grundfond.
Und wie gesagt, und das ist natürlich in der privaten Küche kaum zu machen, weil du kochst ja eben nur eine Stunde, und nicht 8 Stunden wie in der Profiküche. Mhm. Und deswegen ist eigentlich Hummerschalen ein sehr dankbares Produkt, um eine Jus anzusetzen.
So, man kann das wunderbar sammeln. Also wenn du jetzt einen halben Hummer über hast, zack, in eine Tüte rein, ab in den Tiefkühler. Wenn du genügend Schalen hast mit Krebsen, okay, ein Normalverbraucher hat jetzt nicht unbedingt Taschenkrebse, Hummer, Languste, Krebsschalen und sowas, aber unser Eins macht es eben auch. Wir sammeln das dann schon auch mal, weil es ist unglaublich wichtig. Die Karkassen müssen frisch sein. Denn manche denken immer, die müssen erst ausgewaschen werden.
Um Gottes Willen.
Überhaupt, ich sage immer, die nassen Schalen, da wo Innereien und sowas dran sind, die werden nicht im Ofen mitgeröstet. Die trockenen Schalen werden geröstet. Und später, wenn alles angeröstet ist, wenn es zum Ablöschen geht, dann erst kommen die nassen Schalen dazu, weil das ist dieses süßlich-morbide, mandelig-jodige, was einen wunderbaren Geschmack hat.
Und, man muss
auch wenn ich das dann über Auswasch und im Ofen ausgeröstet habe, damit der ganze Duft hier durch den Schornstein weggeht, dann ist das natürlich weg.
Aber wir können jetzt hier auf einmal eine Kochshow draus machen.
Die nassen Schalen. Johannes, ich weiß nicht, welche Erfahrung du da gemacht hast, aber die nassen Schalen, wenn du die mitröstest, wird sogar bitter. Ja, also das ist...
logisch, weil was als Innereien ja drin ist, der Magen, die Leber und sowas, wenn du das anröstest, dann wird das nicht bitter.
Ja. Ach, jetzt, ich habe wirklich Hunger. Übrigens, mein Lieblingssalz zu Hummer, am liebsten habe ich auf Hummer nur ein bisschen Butter und Sesamsalz. Probier es mal aus. Sesammörsern mit schönem Sylter Meersalz und obendrauf nur so ein bisschen. Das ist der Hammer.
Genau, so, da gehen die Props an Alessandro Pape raus.
Und was gibt es für einen Wein bei dir dazu? Komm, sag mal, lass mal einen. Komm, hau einen.
Ja, bei mir ist im Moment ein Sins Pinot Noir.
Ah. Rotwein?
Ja. Also jetzt im Winter habe ich gerne ein Pinot Noir, ein bisschen kühler, nicht warm und auch nicht kalt, aber ein bisschen kühler und gerade herzhafte Sachen wie Hummer oder sowas, da habe ich dann auch ganz gerne ein Pinot Noir dazu.
Ich hab ein wunderschönes Zitat. Wo es darum geht, ob man zu Fisch Weißwein oder zu Fleisch Rotwein trinken muss, hat irgendjemand gesagt, sag mal in Bordeaux, dass man zum Hummer Weißwein trinken muss, dann hält man dich für bekloppt. Ne? Ja. Also es ist also, tatsächlich so, dass, je nachdem, wo man herkommt, ja, und so, kann man auch Rotwein zum Beispiel, ich hätte jetzt so Sancerre oder sowas ähnliches dazu.
Also ich habe es da gerne ein bisschen Fett dazu. Mhm. Ich würde gerne so einen Hermitage aus der Rhone, ja, trinken, okay, so einen weißen Hermitage oder ein richtig so ein Nuit Saint-Georges, ein richtig schön Burgunder, aber der auch schon ein bisschen Bums hat. Das wäre mir am liebsten.
Ja, ich sag mal, ich würde noch einen Chardonnay nehmen, aber einen deutschen. Ja, und,
aber weißt du, was auch unglaublich wichtig ist beim Hummeressen? Deine Tischnachbarin.
Wieso?
Da macht Hummeressen doppelt so viel Spaß. Wenn du da eine richtig sexy Braut mit am Tisch sitzen hast, beim Hummeressen, ich schwöre es dir, das macht einfach noch viel mehr Spaß. Das ist nicht sexistisch gemeint, sondern das ist einfach Hummeressen, du isst ja nicht Hummer, weil du Hunger hast. Hummer isst du, weil du gerne Hummer essen möchtest.
Genau.
Und das hat nichts mit Zelebrieren zu tun, sondern das hat was mit Stilvoll auch zu
und
tun.
Und mit Männlichkeit.
Du kannst Lachs umbinden und mit dem Hammer da draufhauen, aber du kannst es auch wirklich richtig genießen. Und deswegen sage ich das gerade, wenn du das mit einer tollen Partnerin machen kannst oder mit einem tollen Partner auch, wie auch ja, immer, das ist so schön und das braucht nicht in Menge, sondern Menge, das ist übrigens auch ein gutes Stichwort. Nicht an Hummer überessen. Es muss immer ein Tick zu wenig sein, dann war es genau richtig. Genau. Also Hummer satt bis zum Anschlag ist für mich eigentlich, muss ich sagen, dekadent bis pervers. Aber Hummer ein Tick zu wenig, so dass du an den Schalen nochmal so mit dem Finger rangehst oder mit dem Kaffeelöffel nochmal so ein bisschen auskratzt, ja, und versuchst noch so ein bisschen zu stippen, das macht das aus.
Also da hast du absolut recht, weil ich glaube, A, ist es ein sinnliches Erlebnis, also auch wenn man den Hummer selber knackt, ja, auch wenn man sich vielleicht noch um die Beinchen und sowas bemüht. Also ich habe da mal sehr, sehr eindrucksvolles Erlebnis in Griechenland gehabt, wo wirklich jemand, ich weiß nicht wie viele Stunden, der da noch dran rumgezuzelt hat. Aber,
einen Bein.
Ja, aber einfach nur, um noch so ein bisschen was mitzukriegen. Ja, so ein kleines Schnäuzchen noch so. Und, dann, ne? Und auf der anderen Seite finde ich es auch wichtig, weil das ist die gleiche Regel wie beim Fleisch. Lieber gutes Fleisch und dafür, ja, wenig. Lieber guten Hummer, dafür lieber weniger als diese TK-Scheiße, die uns da mal Ohren gehauen wird. Und der Ralf hat noch was, wo du dann zwar keine Schalen hast, aber der Ralf hat da noch was im Programm, diesen Schallhummer, der heißt aber anders.
Ja. High Pressure.
Den High Pressure finde ich auch okay. Am liebsten habe ich allerdings, weil ich eben auch gerne die Karkasse zu kochen habe, habe ich natürlich gerne dann doch lieber einen ganzen Hummer. Oder?
Es gibt den High Pressure auch mit Karkasse, also es gibt den mit und ohne Karkasse. Mhm. Und hier nochmal ein bisschen Werbung für unseren YouTube-Kanal. Best of Bose, also man findet den am schnellsten, wenn man Bose Food in YouTube eingibt und den Kanal abonniert. Da gibt es sogar zwei Folgen, eine über den Hummer an und für sich, wie man zubereitet und was für Sorten Hummer es gibt. Und es gibt im Summer Special eine Folge, wo Hummer richtig gekocht wird mit Karkassen, mit Soße ziehen, mit Fond ziehen und so weiter und so fort. Also wer noch ein bisschen Bock auf Hummer hat, einfach mal auf YouTube gehen, Bose Food eingeben und dann in die Best of Bose Specials surfen nach Hummer oder nach Summer Special. Sehr, sehr, sehr schicke Geschichten und immer noch viel zu wenig Zuschauer. Ne? Immer einen Daumen da lassen, Daumen hoch da lassen und den Kanal abonnieren.
Wie sind wir jetzt eigentlich so auf den Hummer abgedriftet?
Ja, es ist, du bist das. Du hast von Helgoland erzählt.
Und zack, kriegen wir Hunger.
Aber ich sag dir, das hilft aber im Moment gerade wirklich. Also die Zeiten sind ja gerade nicht ganz so einfach und man beschäftigt sich oder unser Eins, ich sage jetzt mal, das ist auch so ein Stück Privileg, kann sich mit diesen schönen und genussvollen Dingen auch beschäftigen, manchmal ein bisschen mehr. Das ist ja alles nicht immer ganz so selbstverständlich.
Absolut,
ne? Und wir wissen auch, dass es für manche gerade alles andere als Hummer erschwinglich ist, wie auch immer. Oder die haben gerade ganz andere Sorgen und Nöte. Ich kenne viele Kollegen, denen steht gerade wirklich das Wasser bis zum Hals. Und auch wir haben ja zwei ganz unterschiedliche Betriebsformen. Zum einen den Kaitum, den Genussshop. Der hat jetzt so eine Konstellation, dass es eben da weiterläuft, nicht so wie Normalfall, aber durch diesen Abholservice, durch den Lieferservice immer noch eigentlich sich ganz gut über Wasser halten kann. Aber ein Sauringhof mit 55 Mitarbeitern, da ist tot, da ist null. Also wir haben im November haben wir nur Handwerker gehabt, da haben wir viel, viel Geld ausgegeben, wirklich viel Geld ausgegeben, viel gemacht. Im Dezember haben wir noch so, ich will nicht sagen Aktionismus, aber Chippies Kantine und so ein Frühstücksspecial am Wochenende zum Abholen gemacht, auch so ein bisschen Dienstleistung gemacht, Azubi-Projekt auch. Und dann ging es so Richtung Weihnachten und ich habe ein Arbeitsverbot erteilt an Weihnachten von vornherein, weil ich gesagt habe, wenn wir jetzt schon mal diese außergewöhnliche Situation haben, dass wir über Weihnachten nicht öffnen dürfen, dann möchte ich, dass eine komplette Woche lang über Weihnachten nicht gearbeitet wird. Und zwar alle. Weder ein Spüler, noch ein Hausmeister, noch ein Abteilungsleiter, noch sonst irgendjemand. Es ist eine Woche komplettes Arbeitsverbot.
Hast du auch den Einbrechern ein Schildchen gemacht? Die dürfen den, eine Woche nicht einbrechen. Nee.
Ich habe in der Zeit, ich wohne im Moment so fast zu zwei Drittel im Söringhof und passe auf den Weinkeller unter anderem auf, trinke die Inventur ab und zu auch gerade. Und ja, ist auch ganz wichtig. Und der wird nicht im Stich gelassen. Aber wir wollten erst zwischen Weihnachten und Silvester dann, ja, to go dann eben auch was machen, haben aber gemerkt, Mensch, da ist zu wenig los, da sind zu wenig da. Und dann auch so um den 15. Dezember rum, da war ja gar nicht klar, gibt es vielleicht noch ein Reiseverbot auf die Beschränkungen drauf, dann haben wir die Reißleine gezogen. Und für die Mitarbeiter ist das jetzt natürlich eine unglaubliche Situation. Wir wissen es alle, die Gehälter, die sind nicht schlecht. Also die werden immer oft in der Gastronomie schlecht geredet. Die sind gar nicht so schlecht, wenn man mal den Spiegel so insgesamt anguckt. Aber dann fehlt das Trinkgeld. Die Lebenshaltungskosten sind die gleiche. Die Mieten sind die gleiche. Die Autoversicherung ist das gleiche. Aber da fehlt einfach mal sofort so mindestens ein Drittel im Portemonnaie. Und das jetzt halt nicht nur über eine Woche oder über ein paar, wenn man das jetzt mal zusammenzieht. Wir haben in den letzten, also wenn man mal März und April noch zusammenzieht, dann sind wir jetzt im fünften Monat, wo wir geschlossen haben. Ja. 5 Monate innerhalb von einem Jahr. Das ist irre, ist das. Das ist irre. Und so manch einer verkraftet das als Betrieb, sage ich immer mal. Ich muss da ein bisschen unterscheiden, weil ich sage immer, das eine ist der Betrieb und wir sind ein Betrieb, der 20 Jahre alt ist. Und wenn wir nach 2 Monaten einknicken, dann sage ich, dann haben wir echt ein Problem. Ja. Dann haben wir echt ein Problem, dass wir schlecht gewirkt. Du kommst immer mal aus einer schlechten Phase auch raus. Aber wenn du nach 2 Monaten tot bist als Betrieb, als Unternehmer, sage ich, dann hast du ein Riesenproblem. Oder dann hast du
auch vorher schon einen Fehler gemacht. Ja.
Aber das ist natürlich nicht endlos durchstehbar. Und ich habe auch von vornherein immer zu den Mitarbeitern gesagt, wir können das nur gemeinsam schaffen. Also nicht ich als Arbeitgeber kann nur die Last tragen, ich kann aber auch nicht die Last auf euch abwälzen. So, jetzt guck mal, wie kriegen wir es zusammen hin? Wann können wir volle Gehälter zahlen? Wer geht noch in Urlaub? Wer baut noch was ab? Wer hat Plusstunden oder Minusstunden? Wer kann sich vorstellen, mal einen halben Monat unbezahlten Urlaub zu machen? Oder wer möchte auch sofort in Kurzarbeit gehen, weil er sagt, pass auf, damit komme ich gut zurecht, das ist nicht so problematisch, ich nutze gerne diese Zeit. Und wenn du da nicht in Einzelgespräche reingehst und auch den Mitarbeiter nicht verbindlich das Gefühl gibst, ja, dass du dich dafür interessierst und dass du das auch ernst nimmst und dass die Mitarbeiter immer die Möglichkeit haben, nach allgemeinen Gesprächen, Betriebsversammlungen oder sonst was, können sie ihr Handy nehmen und können mich anrufen, können mir eine Nachricht schicken oder irgendwas, ohne dass es irgendeiner mitkriegt. Du hast immer auch ein paar in deiner Truppe, die sozial etwas schwächer gestellt sind und die dürfen nicht hinten runterfallen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
Darf ich mal kurz was zum Bernd sagen? Hör mal, Bernd, hast du gerade auch ein Déjà-vu?
Ja, klar.
Es ist unfassbar mit den Typen, mit denen wir geredet haben, seit 42 Folgen.
Ja.
Da war ja, ich sag mal, bis auf ein oder andere Aufnahme waren das ja alles tolle Typen. Und jeder von denen ist ein Teil seines Teams und jeder denkt immer in einer gewissen Hierarchie und diese Hierarchie heißt, oben kommen meine Mitarbeiter. Und dann kommt mal eine ganze Weile gar nichts und dann kommen meine Bedürfnisse. Nie andersrum. Mhm. Immer erst für den Mitarbeiter denken, erst mal gucken, wie wir den über die Runden bringen, wie wir den fördern, featuren, unterstützen und so weiter. Und das hat natürlich auf der einen Seite, ich höre das unheimlich gerne, weil ich habe auch manchmal ein bisschen das Gefühl, dass ich da alleine auf weiter Flur stehe. Weil du darfst immer nie vergessen, wenn wir hier im Kreise der Unternehmer reden, dann verstehen wir einander, weil wir dasselbe Problem haben. Wenn aber ein Außenstehender, der nicht Unternehmer ist, für den ist jeder Unternehmer ohne Ausnahme entweder schon vorher pleite gewesen oder er sitzt auf einem Sack voll Gold und es macht ihm gar nichts auf. Der hat nicht irgendwelche Sentimentalitäten mit irgendeinem Unternehmer. Der Unternehmer ist entweder ein blöder Sack, der sowieso schon vorher pleite war, oder er ist ein reicher, Sultan, der auf einem Sack Gold sitzt und dem macht das überhaupt nichts aus, sondern nur wir Mitarbeiter, wir müssen das ausbaden. Und diese Gedanken, die kommen nicht von ungefähr, sondern die kommen daher, dass bestimmt auch 90% aller Unternehmer einfach scheiße zu ihren Mitarbeitern sind. Ne? Also ich bin, glaube ich, sehr gut zu meinen Mitarbeitern. Also ich habe vom ersten Tag an 100% aufgestockt. Ich habe keiner meiner Mitarbeiter hat überhaupt mitgekriegt, dass draußen eine Pandemie stattfindet, was also das Portemonnaie angeht oder irgend sowas. Und wir konnten das nur deswegen machen, weil wir eben 30 Jahre lang relativ sehr ordentlich gearbeitet haben. Unser Säckel war so gebaut, dass wenn mal eins von unseren Standbeinen abbricht, dass wir das eine Weile überstehen können, dass man uns alle 5 Standbeine erstmal wegsäbelt und dann nach ein paar Monaten gleich nochmal.
Aber das hat
keiner gewusst.
Aber so wie du sagst, weißt du, das hat ja, das ist auch eine Mentalitätssache und wir wissen auch alle, es geht ja irgendwann auch weiter. Und es wird hoffentlich bald auch wieder weitergehen. Ob es noch genauso weitergeht wie vorher, ganz anderes Blatt Papier, aber ich brauche die Mitarbeiter irgendwann. Ich habe 4 Mitarbeiter zum 15. Januar eingestellt. Und die Arbeitsverträge, habe ich gesagt, die werden angetreten. Wir wissen genau, dass wir 1. Februar steht da weit in den Sternen. Also wir gehen ja hier davon aus, dass wir frühestens im März aufmachen dürfen. Ja, entweder gehen die direkt in Kurzarbeit. Ich kann ja bis zum 26. Januar noch entscheiden. Sind das jetzt die ersten 2 Wochen Urlaub, die der abbaut? Oder geht er in Kurzarbeit? Ja, aber die Arbeitsverträge werden eingehalten, weil ich brauche die Händeringen. Ja, und wir werden auch frühzeitig wieder anfangen, den Betrieb hochzufahren. Alles, was wir sonst nicht schaffen nebenbei, egal ob Sicherheitsschulungen sind, ob es allgemeine Weiterbildungsmaßnahmen sind und. Wenn wir das jetzt nicht intensiv machen, da verschenken wir, da vertun wir so viel. Und wir gehören zu der Branche, also nicht nur zu der Branche, in unseren 2 Betriebszweigen, die wir haben, Söringhof wie Kaltum. Sobald wir aufmachen dürfen, ist der Laden voll. Ja. Wir haben eine Warteliste von Gästen, die haben gesagt, sobald ihr wisst, ihr dürft aufmachen, könnt ihr uns 10 Tage einbuchen. Zimmer ist uns egal, wir brauchen 2 Tage Vorlaufzeit. Das sind Leute, die flexibel sind, die von unterwegs arbeiten, rechts, weiß der Geier. Die sagen einfach nur, sobald ihr aufmachen dürft, zack, eine Woche, 10 Tage, 5 Tage. Wir wissen ja dann auch, dass wir voll sind. Wir haben es ja letzten Sommer auch erlebt. Überleg, das war ja so eine Effizienz nachher, die nahe bei 100% einfach über eine Durchgängigkeit lag. Das hat uns ja eigentlich in 2020 den Arsch richtig gerettet.
Aber trotzdem musste man sehen, in der Zeit, wo geöffnet war, also ich war an einem Essen, wir waren abends hier bei meiner Pal, bei Pius Regli, und du kennst das Personal von Pius. Die sind alles so zuckersüße Leute, die sind alle so motiviert und das ist ein so tolles Team da und wir haben nur gesehen, ey, die gehen auf den Zahn.
Die gehen auf den Zahn.
Die sind fertig, ne? Wir haben gesagt, okay, weißt du was, wir lassen unseren Tisch hier drinnen stehen, wir gehen nach draußen und es war im September, es war kalt, aber wir haben einfach gesehen, weißt du, die mussten jede Menge Gäste wegschicken und die haben gesagt, können wir nicht irgendwo an der Theke essen und so und die haben gesagt, ey, wir haben keinen Platz für euch, wir würden gerne. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir überlassen unseren Tisch den nächsten Gästen, wir gehen.
Ich zeig dir heimlich das Tee, Ralf.
Ja, ich habe jetzt vergessen, was das Tee nochmal hieß. Nein. Ich kenne unsere
Zeit. Ja? Time.
Ach so, warum zeigst du mir denn nicht das Z, ey? Naja, okay, gut, auf jeden Fall, der Pius sagte auch, die Leute stehen hier. Vielleicht, weil A, es gibt kein Personal auf Sylt und B, die Läden sind voll bis unters Dach, bis zum Gehen nicht mehr. Ne? Grüße an Pius. Also, okay, wir haben keine Zeit mehr, aber wir müssen noch über unser Messer reden.
Ja, unbedingt müssen wir noch über das Messer reden. Ich weiß gar nicht. Bei uns gibt es jetzt tätowierte Messer sozusagen. Und zwar
Johannes, einer von dir.
Okay, geil.
Ja. Gibt es auch nur ein Teil auf der Welt. Ja? Und zwar das S18 von Chroma. Das Turbo, das ist ungefähr 1,80 Meter lang, ist eigentlich nur von 2 bis 3 Leuten gleichzeitig zu bedienen.
Das ist genauso lang wie dein Penis, 1,80 Meter. Ja,
ja. Oh, wie lang wie mein Penis, das ist aber schön.
Also die Klinge hat 10 Zentimeter.
Ja, die ist sehr kalt. Und, da, wenn du nachher so lieb bist, beim Ralf mit einem Edding auf einem bleißen Blatt Papier zu unterschreiben, dann lasern wir das auf das S18. Und wer bei gsp-podcast.de in das Kontaktformular die Lösung des Rätsels, die der Ralf gleich sagen wird, mit eingibt und seine Adresse, hat große, große Möglichkeiten, dieses Messer zu gewinnen. Ja, und ich sag mal so, es werden immer mehr Teilnehmer unseres Rätsels. Also wir sind doch, ich glaube, wo sind wir jetzt? Am Platz 12 oder 13 in den Charts?
Ich heiße Apple-Charts. Wir sind weit
vorne. Ne?
Weit höher bei Spotify. Und bei Spotify sind wir, glaube ich, Platz 3 hinter Böhmermann und Schulz.
Ich würde mal sagen, im Food-Bereich ja.
Im Food-Bereich, ja.
Und ihr könnt dann, wie gesagt, wenn ihr da die Rätselfrage vom Ralf beantwortet, könnt ihr da dementsprechend mitmachen. Und noch schöner wäre es, Johannes, auch für dich, auf Instagram ab und zu mal den Gastro-Survival anklicken.
Jawohl. Ja,
Gastro-Survival auf Instagram. Da wollen wir nämlich noch ein bisschen mehr machen, weil wir haben gelernt, dass wenn man zwischendurch mal Bilder auch postet, zum Beispiel von der Session wie jetzt, die wir hier machen, dass es dann auch ganz gut draußen ankommt, dass die Leute praktisch im Vorfeld schon mal ausprobieren können, wie ist es denn, wenn dann dementsprechend man eigentlich gemeinsam da in so einem Podcast ist. Ja, wie sieht das aus? Ja, und was passiert da? Und ich war so frei, von unserem Jahresrückblick ein paar Bilder zu posten. Das wird munter geteilt und das machen wir alles über Instagram. Und nachdem dieser Hotling Locke da aus USA noch nicht mal mitmacht, können wir da auch wieder rein, glaube ich.
Ich glaube, der ist doch bei Twitter rausgeflogen.
Ja, der ist bei allen gesperrt jetzt.
Ja, eingesperrt. Also pass auf, jetzt die Frage, die Quizfrage der heutigen Sendung. Wir haben also gelernt, dass Johannes King hat ein Hotel, das ist der Söringhof in Rantum. Und er hat einen Genussshop. Dieser Genussshop heißt Johannes King. Wie heißt die Stadt auf Sylt oder das Dorf auf Sylt, in dem der Genussshop von Johannes King ist? Ist das verständlich rübergekommen?
Ja, aber gibt es auf Sylt denn? Ich dachte, das heißt alles Sylt.
Ja, pass auf. Aber es gibt ja Westerland, es gibt Wenningstedt, es gibt Kampen, List, Hörnum, Rantum und noch eine Stadt. Und wie heißt die Stadt, wo der Genussshop Johannes King von Johannes King ist?
Aber das ist nicht die, wo der perfekt formuliert. Aber das ist nicht die, wo der Zug hält.
Nein. Also, da hält der Zug, aber erst die zweite Station, wenn man losgefahren ist in Westerland, dann hält der Zug manchmal nochmal und dann ist man in dem Dorf, in dem der Genussshop von Johannes King ist.
Ist da unmittelbar davor ein Kreisverkehr?
Ja. Ja.
Oh, dann kann ich mich erinnern.
Wenn man am Kreisverkehr parkt, dann kann man sogar, ohne dass man irgendeine Straße kreuzt oder irgendwas, innerhalb von 30 oder 40 Metern zum Genussshop von Johannes King in...
Genau. Und wenn du dann da unseren Special Wein, unseren Kreiseldreher trinkst und ein bisschen mehr davon getrunken hast, kannst du dein Auto direkt stehen lassen, rennen und je nachdem, was dich rausschmeißt, kommst du dann zu Hause auch wieder an. So einfach.
Oder der örtliche Ordnungsdienst sorgt dafür, dass dein Auto dann dementsprechend nach Hause gebracht wird. Oder du kannst es halt abholen nachher.
Ja, ein sehr, sehr guter Sylt-Tipp ist übrigens, den Wagen sowieso dauernd stehen zu lassen und mit dem Taxi zu fahren, weil die Strecken hier alle so kurz sind.
Genau.
Und die Taxen auf Sylt noch relativ überschaubare Totos haben. Also es sind noch nicht so, dass sie so, weiß ich, wie in den Großstädten, weiß ich, dass man einsteigt und raussteigt und schon 20 Euro los ist, sondern hier kann man für 20 Euro fast überall hinfahren. Also egal, wo man ist, viel mehr als 20 Euro kriegt man nicht zusammengefahren hier auf der Insel. Und es gibt 900 Taxen oder so, also oder 90, keine Ahnung. Aber man braucht nie länger als 5 Minuten, auf ein Taxi zu warten, außer am 31.
Dezember. Das kann ich bestätigen. Ja, es war wieder viel zu kurz. Das nächste Mal, Johannes, verspreche ich, bin ich mit dabei. Und dann treffen wir uns auch wirklich mal bei dir in der Küche und dann kochen wir auch nochmal zusammen.
Ja. Nee, wir trinken Portwein zusammen. Ja.
Ich möchte mir nur mal kochen.
Ich habe jetzt richtig Kohldampf.
Also
Also, sehr gut.
Genau, das ist, wir werden diese Sendung oder diese Folge wird als die Pro-Hummer-Folge in die Annalen der Geschichte des Podcasts eingehen. Ey. Absolut. Wir haben uns wirklich alle den Mund so wässrig geredet heute.
Ja, aber ist ja gut so.
Ja, absolut. Und ich sehe wieder mal, dass wenn man auch in Scheißzeit mit Leidenschaft und Lust und Verstand an Sachen rangeht, dass man was bewegen kann. Und wenn man dann noch ab und zu ein bisschen solidarisch ist gegenüber denen, die von einem abhängig sind oder denen, die um uns herum sind, dann glaube ich, dann arbeitet man nicht nur für ein gutes Karma, sondern auch wirklich für den guten Sinn in der Sache von dem, was wir tun. Also nochmal Kompliment und super, dass ich sozusagen zu euch reingucken durfte.
Ja, kennst du die Frau neben Johannes? Weißt du, wer das ist?
Uschi. Hinten dran an der Wand. Ja. Frau Obermeier, meinst du? Nee. Nee? Den dann?
Aber irgendeine Uschi ist das.
Ja. Das ist Brigitte Bardot.
Ja, also doch Uschi.
Ja, doch Uschi.
Und wenn man die Kamera nach links dreht, dann sieht man, dass sie noch fünfmal da hängt.
Um Gottes Willen.
Ich habe jetzt gedacht, da ist ein Rollo, das man noch weiter runterziehen kann, aber dass du da sechs Köpfe von ihr hängen hast, ist
unglaublich.
Ich hätte den Rest davon gesehen, vom Rollo, weißt du?
Ja, damals gerne. Sie ist ja da ein bisschen komisch geworden. Aber macht nichts, das ist vielleicht eine andere Sendung.
Das Bild ist aus den 60ern. Hey,
nicht schon. Johannes, macht's gut. Ja. Ja? Gruß auf die Insel. Pass auf, dass die keiner klaut oder irgendwie der Klimawandel zu früh kommt. Ne?
Und alles gut.
Ihr da draußen an den Streaminggeräten oder wo auch immer ihr uns hört, folgt uns auf Instagram, macht mit bei dem Gewinnspiel und vor allen Dingen, es gibt vom King auch einen Online-Shop. Kann man auch reingucken. Ja? Also insofern, macht's gut. Ich wollte ja keine Werbung machen. Hinterher wirft uns das noch jemand vor. Also tschüss, ihr da draußen. Macht's gut.
Hör mal, perfekt. Wir haben jetzt so fast eine ganze Flasche von der
Besonderen Dank an Carlos Ebelhäuser für seinen Track Nitro Play.
Das waren die Gastro-Survival-Passionistas für diese Woche von und mit Ralf Boos und Buddy Zipper. Bleibt uns gewogen, wir hören uns wieder. Ehrenwort spätestens nächste Woche.